dieser Übersetzung, dass ihr die Geschichte leset, hat eine Überschrift über dem Text. Wir wissen ja, der Dimitri hat das gesagt am Anfang, die Geschichte, die wir hier lesen, ist in einem ganz langen Kapitel. In dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, sehen wir, wie die Jünger von Jesus mit ihm unterwegs sind. Sie erleben ganz viel, sie haben die Wunder erlebt von der Speisung, sie haben auch viel geschafft. Und jetzt, an einem Tag, nimmt Jesus seine Jünger, das heisst aber nicht alle von seinen Jüngern, sondern drei, die er für das speziell rausgelesen hat, zu sich, in seine Gegenwart, in die Stille auf einem Berg. Bei mir, in der Hoffnung für alle, in dieser Übersetzung heisst es, die Überschrift von diesem ganzen Kapitel von der Verklärung ist nicht die Verklärung von Jesus, sondern es heisst dort, der Himmel auf Erden. Ich habe mir überlegt, Verklärung ist ein Wort, das wir nicht mehr verstehen. Es ist umgestalten, eine Umwandlung von Jesus, wo wir nachher sehen, wo wir auch gelesen haben davon, wie das aussieht in diesem hellen Licht. Und ich habe es schön gefunden, der Text heisst in der Hoffnung für alle Himmel auf Erde. Ein Stück von Gott, das auf die Erde kommt. Von etwas, das er uns preisgibt, wo er uns zeigt, was er meint, wo wir etwas dürfen daraus lernen. Und als ich das so gelesen habe, die Hoffnung für alle Himmel auf Erde, dann hat mir das ganz schön gedacht. Und andererseits habe ich mir dann überlegt, ist das, was wir im Alltag erleben, der Himmel auf Erde? Oder gibt es nicht oft auch Situationen, wo wir nicht gerade würden, den Himmel auf Erde nennen? Ich meine, morgen müssen wir auf. Wer von uns nennt das Himmel auf Erde, wenn er muss arbeiten oder in die Schule muss? Nicht wirklich alle. Aber es ist ein Geheimnis hinter dem Himmel auf Erde. Wir gehen nochmal miteinander die Geschichte durch. Es hat so drei Teile in dieser Geschichte. Das erste ist der Aufstieg auf den Berg. Also Jesus nimmt den Johannes, den Petrus, den Jakobus mit sich in die Stille auf den Berg rauf. Er nimmt sie weg von dem allem, was sie erlebt haben. Er nimmt sie weg aus dieser Situation, wo sie sind, wo sie vielleicht zu viel an Arbeiten gedacht haben, wo sie auch vielleicht abgelenkt waren von all dem, was noch kommt. Er nimmt sie in die Stille und Jesus hat das eigentlich vielfach, wenn nicht immer so gemacht, dass er einfach auf einem Berg rauf ist. Weil es dort am ruhigsten ist. Und im Text heisst es einfach in einem Vers danach, ging Jesus mit ihnen auf einen Berg, also der Johannes, der Jakobus und der Petrus, um zu beten. Das ist alles, was steht. Aber wir können uns vorstellen, das war nicht ein Högerli, so vielleicht wie der Stierenberg da in der Umgebung, wo man schnell da oben ist. Ein Berg dort, die sind höher gewesen, vielleicht nicht ganz so hoch wie unsere Berge, aber es war ein Aufstieg gewesen, und es war steil gewesen. Es war vielleicht mühsam gewesen und die Jünger, die mussten dort ein Stück Weg raufgehen. Also für in die Stille zu gehen, braucht es manchmal eine Anstrengung. Es braucht manchmal einen bewussten Schritt vom Gehorsam, wo man sagt, ich gehe mit dort rauf. Ich kann mir vorstellen, so unterwegs haben vielleicht die Jünger gedacht, für was echt will uns Jesus dort aufnehmen? Warum uns drei und wo sind die anderen 12? Hat es keinen Platz dort oben? Für alle? Wieso nimmt Jesus nur uns drei dort auf? Wir bekommen keine Antwort, wenn wir es lesen. Aber wir haben vielleicht eine Ahnung, wenn wir wissen, was der Petrus, der Johannes und der Jakobus geschrieben haben in ihren Briefen, dass wahrscheinlich Jesus sie ganz speziell hat vorbereiten auf etwas, was sie später da haben. Also Jesus ist nicht gegen die anderen 9, sondern wollte jetzt einfach eine Auszeit mit diesen 3. Und das finde ich ganz, ganz etwas Schönes, wenn man von Jesus rausgenommen wird. Weggenommen wird in die Stille. Der Philipp hat es vorhin gesagt, im Lobpreis ein Moment von der Stille, von der Gegenwart, von der Ruhe. Und wenn wir das Bild anschauen, da hinten, dann sehen wir ein Stück weit die Ruhe. Der Berg, ich weiß nicht, ob der Berg so hoch war, Schnee hat es wahrscheinlich nicht gehabt in Israel. Aber, wo sie da oben angekommen sind, haben sie können oben runterschauen. Und ich kann mir vorstellen, sie haben eine wunderbare Aussicht gehabt. Vielleicht haben sie zueinander gesagt, die Jünger, hey, einmal ist das schön. Dort unten, ganz weit unten, dort sind unsere Probleme, dort ist unser Alltag. So klein. Und da oben sehen wir über alles ab. Wie herrlich ist das? Wie wunderbar ist die Schöpfung? Da ist schön. Im Weiteren lesen wir in der Geschichte, dass Jesus oben angekommen, sofort die Gegenwart von Gott gesucht hat, also die Stille gesucht hat. Er ist mit Gott ins Gebet, mit seinem Vater und hat mit ihm angefangen zu reden. Wisst ihr, was die Jünger gemacht haben in dieser Zeit? Die waren müde. Sie sind eingeschlafen. Schliesslich war es steil. Sie haben doch, ich weiß nicht, wie viele Stunden, wie viele Momente, wie lange sie dort unterwegs waren, den Berg darauf. Und ich kann mir vorstellen, es war wirklich anstrengend. Und wir können uns auch vorstellen, dass sie Schlaf nötig haben. Aber eigenartig, genau dann, wenn eine stille Zeit ist, wenn Gott ausruft, werden sie müde. Kennen wir das vielleicht? Momente von der Stille, wo wir abgesondert sind, wo wir auf einmal müde werden. Die Jünger verwachen. Und wisst ihr, an was sie verwachen? Wir lesen, dass ein unglaublich helles Licht Jesus umgeben hat. Das war so hell gewesen, dass sie wahrscheinlich fast erblindet waren. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr erschrocken. Vom Tiefschlaf eigentlich verwachen und dann Jesus sehen in einer ganz anderen Form, die sie bis jetzt noch nie gesehen haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie verschrocken sind? Sie haben ja keine Ahnung gehabt, warum sie dort hochgekommen sind. Sie haben nicht gewusst, für was hat sie Jesus da gerufen. Und jetzt sind sie dort oben. Sie haben ihr Mittagsnöckerli hinter sich. Und sie sind voll wach und sie sind blendet von diesem hellen Licht und sehen Jesus verklärt. Umgewandelt in einer ganz anderen Form. Umgeben von der Liebe von Gott. Umgeben von seiner Gegenwart. Und ich glaube, das können wir uns nicht vorstellen, wenn wir es nicht erlebt haben. Aber es war so etwas Gewaltiges für sie. Bei meinem Text, den ich heute euch möchte weitergeben, geht es mir jetzt nicht um die Verklärung an und für sich. Das gäbe selber eine Predigt für sich. Ich habe aber gleich, als ich mir Gedanken gemacht habe, überlegt, was könnte dort passiert sein? Wir lesen in der Bibel noch nicht. Was hat genau Gott Jesus gesagt dort? Wir bekommen das nicht mit über. Wo die Jünger das Moment zugeschaut haben und genauer in das Licht geschaut haben, sehen sie auf das Mal nicht nur Jesus in diesem hellen Licht drinnen, sondern dort drinnen ist der Mose und der Elia. Der Mose und der Elia sind Gott begegnet in diesem hellen Licht. Sie sind mit Gott zusammen Jesus und den Jüngern begegnet. Was bedeutet das? Der Moses ist Symbol von dem Gebot. Gott hat zu Mose geredet und hat ihm Gebot gegeben, ebenfalls auf einem Berg. Der Elia ist Symbol von der Prophetie. Und Gott hat dem Elia ebenfalls gesagt, was er soll tun, auf einem Berg. Und ist nicht interessant jetzt, dass die zwei Männer Gott Jesus und seinen Jüngern auf einem Berg begegnen. Und in diesem hellen Licht sind sie verschmolzen miteinander in dieser Liebe von Gott. Und das ist jetzt das, was ich so als Eindruck hatte. Ich kann mir gut vorstellen, bis dann zumal ist der Mose der Inbegriff Symbol für die Juden, für die Gerechtigkeit, für das Gebot. Und der Elia für das Visionäre, für das, was kommt. Und jetzt verschmilzt das. Ich kann mir vorstellen, das ist so wie wie eine Stabsübergabe. Die zwei erscheinen dort in dem Licht Jesus und geben ihm den Teil, weil Jesus derjenige ist, der höchste Richter ab dann. Wir sehen, Jesus übernimmt die Aufgabe von Mose und von Eliab. Er ist der Erfüllung. Jesus ist nicht gekommen, um das Gebot aufzulösen, sondern um die in Erfüllung zu bringen. Und Prophetie. Jesus ist der Erfüllung von der Prophetie. Der grösste Prophet, den sie gegeben hat. Das ist jetzt so, wenn ich das gelesen habe, wo ich mir vorstellte, was machen die dort oben, was machen die drei in diesem hellen Licht, ist mir das auf das Mal so vor Augen gekommen. Könnte das eine Art wie so ein Akt gewesen sein, wo Gott ihnen gezeigt hat, jetzt kommen die drei zusammen. So wie eine Stabsübergabe. Ich weiss nicht, was die Jünger dort erlebt haben, was ihnen ganz gross geworden ist, die drei. Aber was ich ganz sicher bin, sie sind immens erstaunt gewesen. Sie sind oft mal einfach so tief in dieser Gegenwart gewesen, zu sehen, zu spüren, da kommt ein Stück Himmel auf Erden. Da kommt eine Sicht von Gott, da kommt die Liebe von Gott in diesem Licht auf die Erde. Auf den Berg rauf, jetzt einmal. Und was macht man, wenn man einen wunderbaren, einen heiligen Moment erlebt, wo man möglichst nie vergessen möchte, möglichst schauen, dass der nicht vorbeigeht. Heute würden wir vielleicht ein Foto machen, würden wir vielleicht, ich weiss nicht, das versuchen mit allen Mitteln zu verewigen, zu verinnerlichen, dass der Moment, den man mit Gott erlebt hat, nie vergessen geht. Und ich denke, der Petrus und die anderen zwei Jünger sind gleich. Der Petrus, auf jeden Fall, das lesen wir, er hat gesagt, komm, wir bauen diesen drei gerade eine Hütte. Dass sie können bleiben, ja nicht wieder weggehen, dass der Moment nie zu Ende geht. Ist spannend. Das ist genau das Menschliche, was eigentlich auch gut ist. Wir möchten den Moment, den wir noch nicht so ganz begreifen können, aber wo wir die Gegenwart von Gott so nachspüren, irgendwie mit etwas verewigen. Das Stück Himmel, das wir erleben, fassbar machen, für das wir irdische Menschen auf der Erde etwas davon haben und das können fassen irgendwie. Und vor allem können in Erinnerung behalten. Wie schnell geht es, wo wir so einen wunderbaren Moment mit Gott erlebt haben, der vorbei ist. Weil nach jedem Aufstieg auf einen Berg kommt wieder ein Abstieg. Mir ist sich das irgendwie bewusst und ich glaube auch der Petrus hat gewusst, wahrscheinlich bleiben wir nicht länger auf diesem Berg oben und wir müssen unbedingt da ein Andenken, irgendetwas schaffen, wo wir uns daran erinnern, was da Wunderbares passiert ist. In diesem Moment setzt Gott noch einen obendrauf. In dieser ganzen Verwunderung, in diesem ganzen Staunen von den Jüngern, passiert es, dass eine Wolke, also eine Stimme in einer Wolke, verhüllt kommt. Und das kennen wir, wenn eine Stimme verhüllt in einer Wolke kommt, dann ist Gottes Stimme. Und in diesem ganzen Licht, in diesem ganzen, dieser ganzen Herrlichkeit, jetzt, die dort die Jünger erleben, hört man Gottes Stimme. Weil wenn sie nicht schon genug erklüpft waren, genug verwundert. Und in dieser Stimme sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. In der Hoffnung für alle heisst, das ist mein Sohn, den ich euch gesendet habe, tut, was er euch sagt. Das hat Gott gesagt. Also, dass er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Dem habe ich wohlgefallen. Das kennen wir schon irgendwo von der Taufe von Jesus. Man kann sich erinnern an die Geschichte, wo Jesus getauft wird, wo die Taube kommt und die Herrlichkeit von Gott und auch die Stimme wieder kommt. Und Gott sagt, das ist mein lieber Sohn. Er bekennt sich zu seinem Sohn. Und die Leute, die man hören das, sie merken, das ist Jesus, Gottes Sohn. Was ich aber nicht daraus gekommen bin, und auch jetzt meine Frage habe, der zweite Teil, wo Jesus sagt, tut, was er sagt. Hört auf ihn, heisst es. Wieso sagt Gott jetzt das, dort oben, an diesen drei Jüngern? Wieso sagt er ihnen das? dass er sich bekennt zu seinem Sohn, das finde ich etwas Wunderbares. Das passt hier ganz eindeutig in die Situation von mir aus, von dem Licht, von dieser Helligkeit. Und jetzt bekennt sich Gott zu dem Akt, zu dem, was da geschieht. Und für die Jünger ist Sonne klar, wer die Stimme ist. Tut, was er sagt. Hört auf seine Stimme, heisst es. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann geht es ziemlich schnell. Es kommt kein Ausklang von dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob sie noch Momente können verharren können, ob sie noch Momente können das setzen, was sie da erlebt haben. Ich weiß es nicht. Es heisst einfach im letzten Vers, im Vers 36, dann war Jesus wieder allein gewesen. Und im Lukas-Evangelium heisst es nachher, und sie haben lange Zeit nicht über das geredet, was sie gehört haben. Sie haben aber sicher darüber nachgedacht. Wenn wir gerade die Geschichte weiterlesen, dann fällt mir auf, Jesus ist nicht in dieser Herrlichkeit geblieben bei Gott, sondern er ist mit seinen Jüngern in den Alltag zurückgekommen. Jesus hat nicht gesagt, das ist super, jetzt haben wir das erlebt, jetzt können wir da oben bleiben, wir haben es geschafft. Wir sehen in der nächsten Geschichte, dass die nächste Herausforderung kam. Es ist darum gegangen, das epileptische Kind zu heilen. Und ich denke, das ist eine Stärkung, die die Jünger unbedingt gebraucht haben für einen weiteren Dienst, den sie gemacht haben. Wir werden später nochmal drauf kommen. Und nochmal auf den Punkt, warum sagt Jesus, tut, was, oder wieso sagt Gott, tut, was Jesus sagt, was er sagt. Was hat die Geschichte mit uns zu tun? Was hat die Geschichte mit dir persönlich zu tun? Ich möchte noch einmal ein bisschen mitnehmen. Und ich habe drei Fragen, die könnt ihr auch lesen in der, für die Kleingruppe. Dann schaut die vielleicht mal miteinander anschauen. Es ist ganz spannend. Die erste Geschichte, die erste Frage zu dieser Geschichte, die ich mir rausgeschrieben habe. Könnt ihr euch erinnern, wann war das letzte Mal, wo euch Gott auf einen Berg in die Stille rausgeführt hat? Mögt ihr euch an so eine Situation erinnern? Wo hat Gott euch einfach einmal auf die Seite genommen, auf einen Berg aufgenommen? Teenager haben das ganz sicher erlebt im Preiscamp, so eine Woche, wo sie einfach rausgehen konnten. In die Stille vor Gott kommen. Kann das sein, dass es deine Berufung war, wo du Gott ganz klar einmal gehört hast mit seiner Stimme? Tu das, das ist dein Weg, ich möchte gerne, dass du das tust. Das sind so die Heiligen, die ganz, ganz eindrücklichen Momente in unserem Leben, wo Gott uns herausruft. Ist es vielleicht sogar eine Krise, wo du vielleicht das Teufel erlebst, wo du merkst, Gott nimmt dir die Hand, nimmt dich raus, um dir etwas Neues zu zeigen. Ich weiss von vielen Leuten, dass sie in den Fastenwochen ganz intensive Momente mit Gott erleben. Vielleicht auch in den Gebetswochen, die wir hier jeweils haben. Oder ist es ganz einfach eine normale, stille Zeit mit Gott, die du gehabt hast, wo Gott ganz besonders zu dir geredet hat? Mögt ihr noch ein, zwei, drei Situationen in eurem Leben erinnern? Ich glaube schon. Wenn ihr das so ein bisschen habt, das Erlebnis, den Moment, nehmt es mit für die Überlegungen, die wir nachher machen. Die zweite Frage, denkt einmal über eure Sternstunden im Glauben nach. Was kann man euch da für Begebenheiten in den Sinn? Ist es Bekehrung gewesen? Das sind so ganz eindrückliche Momente, wo ein Mensch Jesus sein Leben gibt. Wo der Mensch eindeutig spürt, da hat Gott geredet, da ist Gott ganz nach sich so, wie vorher noch nie. Es kann aber auch eine Umkehr sein, wo man auf einmal merkt, ich bin seit einiger Zeit auf dem falschen Weg und Gott ruft in irgendeinem Moment wieder zurück. Es kann ganz ein konkreter Schritt sein in der Jüngerschaft, wo man sagt, so, ich will das und das an diesem Ort, an diesem Moment, in diesem Problem, wo auch immer, einen Schritt weitergehen. Es kann ganz einfach sein, dass Mitgliedschaft, wo ihr seid Soldat, wo ihr seid, wo ihr nachher die Freundeskreis berufen, wo ihr da seid gestanden, so die Momente, die Sternstunden, die ihr einfach nicht mehr vergessen, weil sie so einschneidend waren. Und dann gibt es so die Situationen, ganz alltägliche, so Highlights, wo man Gott auch erlebt. Ich denke da zum Beispiel an etwas ganz, ganz Normales, vielleicht an ein Fest. Ich denke noch aber an die Hochzeit, an meine Hochzeit, unsere Hochzeit. Das war für uns, für mich, so ein Highlight gewesen, so ein Moment, den ich nie wieder vergessen. Das ist so ein Moment, wo von mir aus gesehen noch hat können länger gehen, so der Mittelpunkt sein, also einfach können gefestet werden, gefeiert werden. Und ich denke zum Beispiel an das ganz einschneidende Geburt von unseren vier Kindern, wenn man da also das Kind hat und man bestaunt und man merkt, wow, da hat Gott eingegriffen. Das ist ein Geschenk von Gott. Da hat Gott etwas Wunderbares gegeben. Das sind so Momente, wo man einfach nicht, man will sie festhalten, man will sie irgendwo, man kann es zwar fotografieren, aber irgendwie, wie es da hat, wie es geschmeckt hat, wie es tönt hat, wie es, das vergeht irgendwie wieder. Das Lachen ist mir. Und wir staunen da über sein Kind und man hat Freude. Das ist etwas Wunderbares. Oder etwas ganz Schönes aus den Ferien. Wer hat nicht gerne Ferien? Und in so einer Ferienwoche, zwei Wochen, wenn auch immer, wenn man weg kann, rausgeht aus dem Alltag, das sind so alltägliche Situationen, die man am liebsten festhalten will. Als ich mit dem Doron da im Frühling zu Wien war, das ist im Kampffestli, dann hat er intensiv das wie ein Fest gehalten, ich glaube 1000 Fotos gemacht irgendwo, zum einfach, weil das so schön war für uns, eindrücklich war die Zeit, die wir zusammen dürfen erleben, zum das festhalten, zum, oh, das wollen wir heimnehmen, das wollen wir an den anderen zeigen, das ist so etwas Spezielles für uns. Es kann sein, dass eine alltägliche Situation eine Prüfung ist, ein Diplom, irgendetwas, was du geschafft hast, was dir Freude gemacht hat, das einfach du nicht kannst vergessen. Und ich glaube, alle, wir alle haben so Momente erlebt und ich glaube, ihr habt jetzt so ein paar so Situationen vor Augen, die ihr euch erinnern mögt, wo ihr ein Stück Himmel auf der Erde erlebt habt. Ist das nicht ein Stück Himmel auf der Erde, wenn wir es so schön haben und wenn Gott uns so in Situationen hineinnimmt, wo wir es gut dürfen haben? Und trotzdem wissen wir, vorher ist wahrscheinlich ein steiler Weg gewesen, bis man es vielleicht dorthin gebracht hat. Man hat vielleicht lange müssen sparen für die Ferien. Eine Schwangerschaft ist auch eine lange Zeit gegangen. Vielleicht ist es nicht immer so gut gegangen. Vielleicht hat es Erbrechen gegeben. Vielleicht ist es der Frau nicht so gut gegangen. Am Mann geht es dann ein bisschen besser. Aber es ist ein Weg, der vorausgeht. Es ist ein Leidensweg. Es ist ein bisschen, wie es die Jünger erlebt haben, bis zu dem Berg rauf, bis zu dem Punkt, wo sie nachher dort sind und sie sehen die Herrlichkeit. Fast ein bisschen wie es verdienen. Wobei es nicht ein Verdienst ist an und für sich, sondern wir wissen, dass es meistens ein Aufwand ist, bevor dass man etwas ernten kann, bevor dass man etwas sehen kann, kann überkommen. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass nichts als normal ist, dass die Jünger einfach müde waren und ein bisschen Schlaf nötig haben, weil bevor dass sie in die Gegenwart kamen, das Schöne erleben konnten, sind sie eingeschlafen. Und dann kommt der Moment vom Hoch, wo man verewigen will, wo man eine Hütte bauen will, für das, wo wir eigentlich erlebt haben. Das geht uns auch so. Und ich denke gleich, wie die Jünger, wie sie ihre Art und Weise dann zumal haben wollen, das verewigen, so geht es uns doch manchmal, wenn wir auch Situationen wollen verewigen. Aber wir wissen alle, dass Situationen wie die, wenn man sie nicht in Erinnerung, in guter Erinnerung kann behalten, sind sie schnell, oder können sie schnell weg sein. Man kann nicht die ganzen Gefühle von Ferien irgendwo im Gedächtnis gespeichert behalten. Der Duft von den Pinienwäldern Ich sage jedes Mal, wenn ich wieder in der Ferien bin, ah ja, genau so schmeckt es, aber ich habe mich nicht mehr erinnert. Man kann nicht alles behalten. Und auch auf den Fotos sieht man schlussendlich nicht alles. Wer von euch will nicht so wunderbare Momente nicht einfach auf ein Bild malen, verewigen und anderen weitergeben, erzählen? Und jetzt an diesem Punkt scheint mir etwas ganz, ganz Wichtiges. Als ich das studiert habe, das Ganze, ist mir immer wieder der Vers, den ich vorhin gesagt habe, vor Augen gestossen. Wir sehen Gottes Herrlichkeit in diesem Augenblick und Gott bekennt sich zu uns und sagt, es ist ein Geschenk für dich, geniesse das und hab Freude daran. Und im gleichen Satz heisst, tut, was er sagt. Irgendwo ist mir der Vers immer schräg hineingekommen, bis mir bewusst ist worden, es gibt, glaub's, und das ist jetzt meine Interpretation von diesem Vers, es gibt einen Weg, wie wir zumindest ein Stück die Herrlichkeit können festhalten können. Nämlich in dem, dass wir tun, was Gott in dieser Herrlichkeit zu uns gesagt hat. Nicht ihm einfach verweilen dort und oben bleiben, sondern zurückgehen an den Ort, unseren Alltag. Und das, was Gott uns in diesem besonderen Moment in seiner Herrlichkeit gesagt hat, weiterzugeben, zu teilen, brauchbar machen für andere, umzusetzen in den Alltag. Für mich heisst, tut, was er sagt, das Stück Himmel, das wir erlebt haben, auf die Erde zu bringen und das Stück vom Reich Gottes sichtbar machen auf dieser Welt. Gott lässt sich nicht einfach festhalten. Wir müssen ihn immer wieder erleben und erfahren. Und auch das müssen wir weitergeben. Und in der Geschichte, die wir gelesen haben in der Bibel, hat Jesus genau das gemacht. Sie sind wieder runtergegangen und durch das, was sie erlebt haben, haben sie anderen weitergegeben. Wir lesen nachher später, wo Petrus in seinem Petrusbrief schreibt er mehr über die Verklärung und wir sehen, er hat am Anfang nicht können fassen, was das alles bedeutet. Aber im Wandel, in dem, was er da hat, in seinem Leben, was er umgesetzt hat, ist ihm immer mehr klar geworden, was Gott ihm in dieser Sternstunde, in dieser Herrlichkeit, die er dort erlebt hat, was das hat sollen bedeuten. Und er hat das mehr und mehr können fassen. Für das müsst ihr den Petrusbrief lesen. Dort geht der Petrus nochmal zurück auf das, was er erlebt hat. Tun, was er sagt, ist für mich so ein Schlüssel, weil wir das, was wir mit Gott erlebt haben, können präsent behalten. Weil wir mit dem jetzt arbeiten, weil wir mit dem jetzt umgehen. Es ist dann nicht einfach irgendwo auf dem Berg oben geblieben und gerade die Vergessenheit, sondern es wird jetzt lebendig durch uns Tun, durch unser Werk, durch das, was wir im Gehorsam tun. Und das bedeutet ein bisschen Arbeit. Und viele Leute scheitern das ein bisschen, weil es nach dieser wunderbaren Herrlichkeit vom Nichtstun, vom oben abschauen, wieder in die Situation vom Alltag geht und dort sind wir wieder gefordert. Und im Leben gibt es die Hochs und die Tiefs. Wir haben uns vielleicht Sachen vorgenommen für im neuen Jahr. Wir haben uns Sachen vorgesetzt. Wir haben Sachen, die wir uns wünschen. Und wir wissen, dass das Leben Hochs und Tiefs hat, wo wir durchgehen. Aber Jesus ist nicht auf dem Berg geblieben. Ich möchte euch daran erinnern, Jesus ist mit runter. Mit den Jüngern. Und er kommt mit uns unterwegs in unseren Alltag, um das, was wir mit ihm erlebt haben, zu verwirklichen. Das finde ich etwas ganz, ganz Grosses. Mir kommt dann sofort in den Sinn, wenn ihr jetzt eure Sachen, die ihr jetzt ein bisschen gedacht habt, die ihr jetzt ein bisschen mitgenommen habt, eure Sternstunden, eures, das, was ihr mit Gott ganz speziell erlebt habt. Wie ist das bei diesen Sachen? Ist das bei diesem Moment geblieben? Und hat mit dem nichts mehr zu tun gehabt bis dahin. Was ist zum Beispiel nach der Bekehrung? Hat er nachher gesagt, wow, ich habe Jesus erlebt, ich habe Jesus mein Leben gegeben und dann, ich habe es ja geschafft. Ich warte mal auf die Herrlichkeit. Es ist toll, geht es noch lang. Jetzt kommt ein Stück Arbeit von der Jüngerschaft, da wir müssen dranbleiben. Jetzt kommt ein Stück Umsetzen, das manchmal nicht so angenehm ist, wo wir durch Höchst und Tiefst gehen. Aber das gehört zum Leben und Jesus kommt genau da mit. Und wir können das durchspielen durch die verschiedenen Beispiele, die ihr jetzt gedacht habt. Ich habe jetzt einfach bei mir wieder als Beispiel gesehen, bin ich drauf gekommen, ganz einfach auf das Beispiel, zum Beispiel von der Geburt von unseren Kindern. Wow, mein Kind, da ist es. Ich habe etwas gemacht, das Hände und Füße hat, sozusagen. Ich habe sogar so etwas geschafft. Und wir merken, nein, Gott hat es geschenkt, Gott hat es geschafft. Er hat uns ein Kind gegeben. Und wir könnten jetzt sagen, wow, fertig jetzt. Wir haben es geschafft. Aber wir wissen alle, die Kinder haben, das grosse Stück Arbeit kommt erst, wenn Kind da sind. Der ist schon gleich darauf runter, merkt man. Mein Kind kann schreien. Mein Kind macht noch die Windeln voll. Zum Glück haben wir es Mami. Es kommt Arbeit. Wir haben dort eine Herausforderung. Und wir wissen, mit Kind sie zu begleiten, ist eine grosse Aufgabe. Und wir können nicht einfach zurücklehnen und sagen, wir haben es geschafft. Die Arbeit ist gemacht. Das Stück von der Anstrengung ist hinter uns. Die Herrlichkeit von Gott haben wir gesehen mit dieser Geburt. Das ist wunderbar. Geschenke haben wir auch bekommen. Und jetzt sollen wir mal es werden. Das kommt schon gut mit denen. Die finden den Weg schon. Die finden den Rang schon. Das geht auch da nicht. Und das Beispiel, das ich gebracht habe, zum Beispiel vom Heiraten, ist hier genau das Gleiche. Das Feuer, die Leidenschaft und die Freude, die Herrlichkeit vom Hochzeitstag, wo wir das Versprechen gemacht haben, das ist nicht einfach dort besiegelt und dann bin ich daheim, ich habe meine Frau, ich muss nicht mehr Frauen suchen, ich habe das geschafft, yeah. Sondern jetzt fängt die Arbeit an, wir müssen dort unsere Kraft einsetzen für unseren Partner, für das Geschenk, für die Herrlichkeit, dass das sichtbar wird, dass Gottes Liebe, die wir bekommen haben, sichtbar wird für andere. Die grosse Arbeit, die ist nicht vor der Hochzeit, das wissen wir. Die kommt nachher. Und das ist auch eine Herausforderung, die mit Höchst und Tiefs zu tun hat. Es gibt verschiedene Beispiele und ich glaube, ihr könnt euch mal durchdenken, ihr könnt auch austauschen in den Kleingruppen über die Punkte, die ihr mit Gott erlebt habt. Ist es bei dem geblieben, dass ihr einfach gesagt habt, voilà, wir haben es geschafft. Es kommt doch immer die Herausforderung. Und ich glaube, dass Gott gesagt hat, tut, was er sagt, hört auf ihn, hat mit dem zu tun. Die können es nicht einfach abhängen und in dieser Herrlichkeit bleiben. Petrus, Johannes, Jakobus. Ich bringe euch mit dem ein Stück weiter. Ich möchte kurz zwei, drei Sachen sagen, und ich wieder sofort überlegt habe, warum ist denn das Tun nicht ganz so einfach? Wir wissen alle, es gibt Höchst und Tiefst. Wir haben uns jetzt vielleicht Sachen vorgenommen, die wir dieses Jahr machen. Das ist gut. Ich habe vorletzt eine Fernsehsendung gesehen, das habe ich in der Zeitung gelesen, wo Leute sind interviewt worden. Was habt ihr euch vorgenommen zu machen in diesem Jahr? Und die Leute haben viele, wenn nicht fast die meisten, gesagt, ich nehme mir gar nichts vor, da muss ich nichts tun, da bin ich nicht im Rechenschaft schuldig, ich kann eben noch keinen täuschen, wenn ich das nicht mache. Wenn ich jetzt sage, ich mache so und so viel Fitness und ich das nicht mache, dann bin ich nachher enttäuscht und wenn ich mir vornehme, ich mache das und das und das und das, mir fängt einfach aufzählen, mir macht es nicht, ist mir enttäuscht. Und viele Leute haben das angeschrieben, sie machen nichts. Schade. Ich glaube, wir sind herausgefordert, etwas zu tun. Das, was wir mit Gott erlebt haben, weiterzugeben. Es gibt aber jemanden, der gar nicht Freude hat daran. Und ich sage das nicht, um die ganze Freude, die wir haben, einfach wegzunehmen, sondern um uns bewusst zu machen, dass in dem Augenblick, wo 4000 Teenager in St. Gallen zusammenkommen und heimkommen in allen Tagen, die Feuer und Flammen sind für Jesus und für das, was Gott ihnen dort gegeben hat, bin ich 100% überzeugt, dass einer nicht Freude hat an dem. Am Tun. Die Herrlichkeit erleben. Das ist ja schon das Problem für den Teufel, das glaube ich. Aber dann umsetzen und das sichtbar machen auf der Welt. Wisst ihr, Teenager, die auf den Töffeln rumhocken und ein bisschen Gas holen, die stören, glaube ich, den Teufel nicht heftig. Aber Teenager, die sich vorgenommen haben, mein Leben soll Gott gehören. Und ich möchte dort den ganzen Schuss, das ganze Feuer, das ich dort bekommen habe, ich möchte das einsetzen für Gott. Ich glaube, dort macht sich einer auf den Weg, um das zu verhindern. Ich glaube auch, dass dort, wo wir uns vorgenommen haben, und wir haben uns das vorgenommen, Marian und ich, auf unserem Bibelvers, wo wir auf Holz geschnitzt haben, heisst, ich und mein Haus, wir wollen dem Herr dienen. Das ist der Sinn für unsere Ehe, wo wir gesagt haben, das möchten wir. Und wenn wir das umsetzen, dann denke ich, dass sich da einer aufmacht und sagt nochmal ja nicht. Ich habe ein kleines Film parat gemacht. Und ich euch nachher möchte zeigen. Weil du, was er sagt, das hat immer mit Gehorsam zu tun. Das ist etwas, was wir nicht so gerne haben. Aber wenn Gott sagt, lasst auf ihn, tut, was er sagt, dann hat das mit Gehorsam zu tun. Wir können nicht einfach immer nur am Teufel die Schuld geben. Er hat mich bremsen. Das und das ist wegen ihm und zusammen müssen. Verantwortung übernehmen. Für das, was wir tun, für das, was wir denken und für unser Umsetzen. Und das Video habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Es geht um Folgendes da drinnen. Es geht um Gehorsam. Man hat in einer Studie Kinder in einen Raum reingetan und hat ihnen so ein Marshmallow vorgesetzt in einen Tower gegeben. Es ist darum gegangen, dass sie müssen, alle mit dem gleichen Befehl, mit dem gleichen Auftrag, wie wir es jetzt gesehen haben, sie alle den gleichen Befehl gehabt und sie haben 20 Minuten Zeit gehabt, das Marshmallow, das ist ja das, wisst ihr, was das ist das Gummi da, das weiche Süße, das die Amerikaner so lieb haben, in diesem Tower drauf zu haben und wenn sie es nicht essen, kommen sie nach 20 Minuten ausharren ein zweites über, das ist Belohnung. Ihr werdet sehen, das Video hinkt, ist nicht ganz mit dem, was ich sagen will. Aber der Punkt, den ich euch möchte zeigen, ist, es ist ein Befehl und ihr seht das ganze Haufen Kinder, die müssen mit diesem Befehl umgehen. Und ihr seht, wie wichtig dass es ist, Lehren zu folgen, Lehren gehorsam zu sein. Es ist ein lustiges Video. Es gibt aber auch ein bisschen zu denken. Und ich habe das gleiche Video, wenn wir Zeit haben, ganz zum Schluss, mit Erwachsenen. Und ihr könnt herauslesen und herausfinden, ob die Erwachsenen da anders sind als Kind. Wir schauen es einmal an, Auftrag, 20 Minuten, das Marshmallow anzuschauen. Und wenn sie es schaffen, kommen sie ins Zweite. Mal schauen, wie sie mit dieser Situation vom Gehorsam umgehen. Also klar, mit der Versuchung jetzt, es war eine bewusste Versuchung, sie natürlich jetzt hier in diesem Video vom Kind. Mir ist es wichtig, in dem Kontext, wo wir stehen, ist Gehorsam gefragt. Das, was Gott uns gesagt hat, beauftragt hat, zu tun. Und es ist ganz, ganz interessant, der Auftrag ist für alle gleich, wie jetzt hier auch. Und währenddem, dass wir das hören, wird das eine schon das Ding reinschoppen, die anderen werden es humorvoll angehen, die anderen werden kämpfen. Das könnte man wieder auseinandernehmen, zu schauen, ist das pure, reine Erziehung, ist das Charaktersache. Und ich denke, Gehorsam ist ein Stück Vertrauen auf Gott. Es ist von allem Sicher haben die einen weniger Mühe, mehr Mühe als die anderen, zu folgen, das zu tun. Es hat aber damit zu tun, dass wir das lernen können. Und ich glaube, Gott will uns in dieser Schule mitnehmen, dass wir lernen können, ihm zu vertrauen, zu lernen, das zu tun, was er uns sagt. Weil wir so das Stück Himmel auf die Erde bringen können. Und darum finde ich diesen Text also wunderbar, auch die Überschrift vom Text, weil durch das, was wir tun, Gottes Herrlichkeit auf der Erde sichtbar wird. Gott ruft uns also in seine Gegenwart, damit wir ihm näher kommen können. Er will uns weiterbringen. Mit so Situationen will er uns weiterbringen. Und wenn wir nichts machen, kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Die Computerspiele lieben, die wissen, da redet man in den PC-Spielen von Levels. Wenn man ein Level erreicht hat, hat man Freude. Und man muss das nächste Level freischalten und dann kommt man eine Stufe höher. Es wird noch schwieriger, wenn man das wieder freigeschaltet hat. Nochmal ein Level höher. Das sind die verschiedenen Level. Und da passt das eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dass Gott uns rausnimmt, um uns auf ein neues Level, auf einen neuen Stegentritt, eine Stufe höher zu bringen, vorwärts zu bringen. Er will nicht, dass wir immer gleich weit bleiben. Er hat nicht wollen, dass der Petrus, der Johannes, der Jakobus gleich weit bleiben. Er hat sie wollen weiterbringen, vorbereiten für einen Dienst, für eine ganz besondere Aufgabe. Und so möchte ich euch heute Morgen herausfordern, das, was wir angeschaut haben, vielleicht in den Kleingruppen einmal durchzudenken, miteinander zu bereden. Es gäbe noch viel, was ich da aufgeschrieben habe, was ich jetzt ein bisschen Zeit halber, dass ich nicht länger mache als der Björn, jetzt ein bisschen eingrenzt habe. Aber ich glaube, zum Verständnis ist es gut für heute. Und ich möchte euch herausfordern, mit Gott dran zu bleiben. Dort, wo ihr angefangen habt, dort, wo ihr Ja gesagt habt einmal, das zu nehmen und zu überprüfen, was hat es daraus gegeben. Und weiter Gott zu fragen, mit ihm in Verbindung zu sein und zu sagen, wie kann ich das umsetzen? Auch wenn es jetzt ein bisschen später ist. Aber Gott kommt mit euch. Und Gott ist der, der uns begleitet. Wie Jesus runtergegangen ist, mit den Jüngern gegangen ist. Und das macht mir Mut. Und ich möchte auch euch ermutigen, in den kommenden Wochen, bei allen Vorsätzen, die ihr genommen habt für das neue Jahr, bei allen Herausforderungen, die ihr im Leben kommen, das Jahr, setzt auf Gott. Tut, was er sagt. Und folgt ihm. Dann wird ein Stück Himmel auf dieser Erde sichtbar. Gott segne euch. Amen. Ich möchte zum Abschluss, dass wir miteinander beten.